das fing dann erst so in der 9. Klasse an. Anfangs bin ich nach dem Unterricht häufig nach der Stunde da geblieben. Und dann haben wir noch weit in die Pause hinein miteinander gesprochen.
Das war im März 2014. Da hatte ich meine Zahnspange noch. Diese Brackets, diese silbernen, die da auf die Zähne geklebt sind. Und ja, ich bin dann aus dem Unterricht rausgegangen, weil es mir nicht gut ging. Und hab dann da total geweint. Er war total lieb und er ist stehen geblieben und hat sich nach mir erkundigt.
Mein Privatleben zur Zeit war einfach sehr chaotisch, sehr instabil. Und für mich war das Zuhause in dem Sinne nicht sicher. Und es war dann eine Freundin von mir, die ihn aufgesucht hat als Vertrauenslehrer. Also aus ihrer Sicht war das eigentlich der perfekte Kandidat, um mir irgendwie zu helfen.
Marie, Hannah und Zoe hatten nicht den gleichen Lehrer. Sie waren nicht auf der gleichen Schule, wohnen nicht in der gleichen Stadt, nicht mal im gleichen Bundesland. Sie kennen sich nicht. Was ihnen passiert, geschieht völlig unabhängig voneinander. 2004, 2005 und 2014. Aber sie alle drei sind 15, als Lehrer an ihrer Schule ihnen ihre privaten Kontakte geben, Handynummern oder E-Mail-Adressen. Es scheint, als wollten die Lehrer ihnen nur helfen. Doch die Beziehungen, die daraus entstehen, fühlen sich für Marie, Hannah und Zoe auch viele Jahre später verstörend an. Meine Kollegin Taina Grünzig und ich haben über ein Jahr lang die Geschichten von Marie, Hannah und Zoe recherchiert, tausende SMS gelesen und hunderte Seiten alte Tagebücher. Im Laufe unserer Recherche haben wir mit Personen aus dem Umfeld der jungen Frauen gesprochen, mit LehrerInnen und SchulleiterInnen. Wir haben JuristInnen, PädagogInnen und PsychologInnen interviewt. Wir haben die jeweiligen Schulaufsichtsbehörden, die in den Fällen von Marie, Hannah und Zoe zuständig waren, kontaktiert und um Interviews gebeten. Und am Ende der Recherche haben wir die Lehrer der drei Frauen konfrontiert. In diesem Podcast fragen wir, wie es überhaupt so weit kommen kann, dass Lehrkräfte ihre Position benutzen, um SchülerInnen emotional und sexuell zu missbrauchen. Und wie es sein kann, dass niemand etwas mitbekommt. Aber wenn wir ehrlich sind, es bekommt immer jemand mit. Ich bin Britta Rotsch und das ist Die Lieblingsschülerin, ein Podcast von Deutschlandfunk. Dieses leise Kippen, wenn Erwachsene Grenzen dehnen, ohne sie wirklich zu überschreiten. Ein lachendes Emoji per WhatsApp hier, ein Zwinker-Smiley da. Manchmal passiert das digital, manchmal aber auch im echten Leben. So war es bei Marie. Sie ist heute Mitte 30, lebt seit vielen Jahren im Ausland und ist beruflich auf der ganzen Welt unterwegs. Eine erfolgreiche Businessfrau. Musik spielt auch heute eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Genau wie damals mit 15, als sie mit Gitarrenohrringen rumläuft.
Ja, das war damals so mein Markenzeichen, weil ich mich auch so als Gitarristin identifiziert habe und zeigen wollte. Ich sah schon so aus wie jemand, der gerne in der Band sein wollte. Also ich glaube so vom Stil so ein bisschen so wie Avril Lavigne.
Avril Lavigne-Style. Nietengürtel und schwarzer Kajal. Marie wächst in Nordrhein-Westfalen auf. In der 9. Klasse schreibt ihr Lehrer seine Nummer in ihr Schulheft. Für den Fall, dass sie mal Hilfe braucht, wegen ihren Problemen zu Hause. Sie sehen sich fast jeden Tag. Wenn nicht im Unterricht, dann in der Musik-AG, in der Marie Gitarre spielt. Musik, der Proberaum. Mit 15 bedeutet das alles für Marie. Und so kommt es irgendwann zu dieser Situation, in der Marie alleine mit ihrem Lehrer Gitarre übt, während eines Musikprojekts an der Schule. Die beiden haben sich in einem gemütlich eingerichteten Raum zurückgezogen, während die anderen Schüler in Gruppen woanders üben. Die Tür ist einen Spalt geöffnet, es ist bereits dunkel draußen. Marie sitzt auf einem Sofa, die Gitarre auf ihrem Schoß. Auf dem Stuhl gegenüber sitzt ihr Lehrer.
Ich war so total in diese Spielen vertieft und auch so ein bisschen überfordert, vielleicht weil ich den Song nicht kannte. Und
sie versucht den Rhythmus zu finden, die richtigen Akkorde zu greifen.
Er hatte auch gesungen und den so vorgesungen und auch mit dem Hard Goes Bum Bum Bum. Und dann hat er dann irgendwie total unerwartet, habe ich dann nur so gemerkt, er hat sich dann so rübergebeugt und ich habe nur irgendwann gemerkt, dass sein Gesicht so ganz nah an meinem war. Und ich habe so seinen Atem richtig gespürt. Es war so wirklich so Wange an Wange. Und ich weiß noch, dass ich einfach total mich erschrocken habe eigentlich so, weil ich so in dieses Spiel vertieft war und plötzlich war einfach sein Gesicht so nah an meinem. Und ich war einfach, glaube ich, überfordert und wirklich erstarrt, aber auch so ein bisschen körperlich so frozen. Und als ich dann irgendwie ihn so angeguckt habe, ist er dann irgendwann komplett weggesprungen von mir. Als ob ganz plötzlich irgendwie so ein Riss gab in dieser Situation und hat diesen Stuhl so zurückgestoßen und hat die Gitarre genommen und ist aus dem Zimmer gerannt. Und ich weiß noch, dass ich dann danach da saß und eben mich immer noch nicht bewegt habe und einfach da saß und einfach irgendwie so erstarrt versucht habe, irgendwie das aufzunehmen, was da gerade passiert war. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich weiß noch, ich lag wach, ich habe in die Decke gestarrt und ich habe irgendwie in dem Moment gemerkt, dass es ein Moment war, wo ich weiß, dass er mich anders gesehen hat. Also nicht nur als Schülerin, sondern dass er mich sexuell gesehen hat. Wie finde ich das? Finde ich das interessant? Stößt mich das ab? Und ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Und ich habe mir überlegt, soll ich das irgendwie sagen? Was mache ich damit jetzt? Weil im Endeffekt war ja nichts passiert körperlich. Und ich konnte das gar nicht beschreiben. Ich dachte so, was soll ich Leuten erzählen? Also ein Beinerkuss, so, der war so ganz eng in seinem Gesicht an meinem.
Im Herbst 2006 kommt Hannah dann in die Oberstufe. Und da kriegt sie den Lehrer wieder. Sogar im Leistungskurs. Er wird sie bis zum Abi unterrichten und benoten. Hannah und der Lehrer haben zu diesem Zeitpunkt eine Art On-Off-Beziehung, per SMS. Persönliche Treffen finden nicht statt. Mal schreiben sie viel hin und her, dann bricht der Kontakt für einige Zeit ab. Hannah hat all diese SMS des Lehrers per Hand abgeschrieben. Über 400 Seiten, tausende von Nachrichten. Fein säuberlich mit Datum und Uhrzeit, mit diesem typischen 2000er Glitzerstift. Am 29.03.2007 schreibt der Lehrer Hannah:
Hannah, wenn du dein erstes Mal gerne mit mir erleben möchtest, und ich will es auch, dann sollten uns die Umstände nicht abhalten. Jedenfalls nicht davon. Ich liebe und küsse dich. Smiley Küsschen.
Die On-Off-Beziehung, die Hannah zu dem Lehrer führt, intensiviert sich im Herbst 2007. Da besucht sie ihn zu Hause. Sie sitzt in seinem Wohnzimmer mit ihm auf dem Sofa.
Also es fing erst an, dass er mir ein Bild von sich als Jugendlicher gezeigt hat. Und da hatte er so einen ganz entspannten Gesichtsausdruck. Und dann hat er mich irgendwie gefragt, was ich darin sehe oder sowas. Und naja, irgendwie habe ich dann auch gesagt, naja, du siehst ja entspannt aus. Genau, und danach hat er mir dann das zweite Bild gezeigt. Und da war er dann zu sehen, wie er sich masturbierte. Und das war dann klar sozusagen, dass das Bild von seinem Kopf nur ein Ausschnitt von der ganzen Szene war. Und damit war ich auch schon total überfordert. So, okay, krass.
Nach dem Foto beim Masturbieren zeigt der Lehrer Hannah eine Videokassette.
Und ich wusste gar nicht genau, wie ich darauf reagieren sollte.
Hannah erinnert sich, dass eine Frau im Video zu sehen ist. Die Frau scheint nicht zu merken, dass sie gefilmt wird. Sie liegt auf dem Sofa, wo Hannah gerade sitzt. Dann kommt der Lehrer ins Bild und beide haben Sex. Hannah ist verstört.
A, weil ich auch irgendwie keine Pornos bisher gesehen hatte und B, auch total davon überrumpelt wurde. Ich dachte mir, naja, er ist ja ein erwachsener Mensch. Und so ist es dann halt irgendwie normal. Dann guckt man sich vielleicht auch an, wie er Sex mit einer anderen Frau hatte. Und
das, was der Lehrer hier macht, hat einen Namen. Desensibilisierung durch Grooming. Grooming, darüber haben wir in Folge 1 schon gesprochen. Das ist das langsame Heranbahnen an Schutzbefohlene, wie Hannah zum Beispiel, die emotional abhängig vom Täter gemacht werden. Eine Sexualpädagogin, mit der wir gesprochen haben, beschreibt diese Desensibilisierung als ein schrittweises Vorgehen von Erwachsenen, um ihre Opfer nach und nach an sexuelle Übergriffe zu gewöhnen. So wird eine Person emotional und psychisch so beeinflusst, dass sie sexuelle Grenzüberschreitungen als normal empfindet. Im Januar 2008, so erinnert sich Hannah, da kommt es dann zum Geschlechtsverkehr. Für Hannah ist es ihr erstes Mal. Sie ist damals 17, ihr Lehrer knapp 40.
Ich war eigentlich ziemlich anteilslos die ganze Zeit. Ich habe nie irgendwas Leidenschaftliches empfunden oder sowas. Und ich frage mich das auch selber, ob er das nicht gemerkt hat, dass da jemand einfach so nur was über sich ergehen lässt und geschehen lässt mit sich, weil ich eben nichts davon irgendwie erregend fand oder so. Ich dachte, naja, wenn ich jetzt schon mal da bin, dann gehört das irgendwie mit dazu. Ich bin schon auch so eher mit der Mentalität erzogen worden, wer A sagt, muss auch B sagen. Und dann ist es irgendwie klar, dass man das irgendwie so durchzieht. So, ne?
Am Anfang der Folge habe ich erzählt, dass Caroline Horn, die ehemalige Schulleiterin von Zoe, mit ihr sprechen möchte. Also organisieren wir ein Treffen. Ich bin in einem kleinen Tonstudio mit Zoe und Caroline Horn verabredet. Es stehen Mikrofone auf dem Tisch. Caroline Horns Stimme haben wir hier verfremdet. Zoe guckt beim Reden die Schulleiterin direkt an.
Ich weiß nicht, wie sich das eingeschlichen hat. Eigentlich ja von Anfang an, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn das rauskommt, bin ich die Person, die was falsch gemacht hat oder die halt irgendwas zu verlieren hat oder so.
Caroline Horn rückt unruhig auf ihrem Stuhl hin und her, nimmt ihre Brille ab, spielt damit zwischen den Fingern. Zoe erzählt auch noch, wie sie während der Klassenfahrt zusammenbricht, sich selbst verletzt und ihre Eltern sich schließlich an Caroline Horn wenden. Nach einer Stunde ist Zoe fertig.
Ja, danke, dass du das geteilt hast und sie auch jetzt sich Zeit genommen haben und zugehört haben. Wenn sie das hören, was denken sie, was fühlen sie?
Ich denke dazu gar nichts. Ich finde es ganz, ganz traurig, was du da erlebt hast. Ganz furchtbar, hier so benutzt zu werden. Dieses Gefühl, dass du das hattest, du kannst es niemandem sagen. Was für eine Macht aus, was wurde da ausgeübt auf dich? Ich bin echt platt, ich könnte heulen. Und wirklich, ich bin so froh, dass ich da bin. Ich bin so froh. Hätten wir das Gespräch vor 11 Jahren geführt, dann hätte ich auch nichts ändern können, aber wir hätten austauschen können und hätten das vielleicht nicht so lange das Spiel mitmachen oder du nicht mitmachen müssen. Ich habe sowas, habe es so nicht eingeschätzt. Seelische Grausamkeit fällt mir da nur ein.
Ich glaube wirklich, das ist, also ich meine, mir sind danach leider noch einige Sachen passiert, aber ich glaube, es ist wirklich das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist.
Also, ich bin einfach sprachlos. Und wir haben eigentlich nie gesprochen, damit du nicht noch weiter belastet wirst durch Fragen oder so. Und ich hätte fragen müssen. Lass uns reden. Hättest du vielleicht, also damals hättest du vielleicht auch gesagt, möchte ich nicht. Aber ich hätte es zumindest versuchen können.
Und dann erzählt Caroline Horn von dem Termin bei der Schulaufsichtsbehörde, als dem Lehrer nahegelegt wurde, sich an eine andere Schule versetzen zu lassen.
Und in dem Fall habe ich mich dann wirklich auch vielleicht zu sehr zurückgezogen.
Dieses halbe Jahr, wo wir diese, weiß ich nicht, romanzenähnliche Beziehung hatten, die war furchtbar. Aber die Zeit danach, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich verliere so meine Würde irgendwie. Weil ich laufe da durch. Ich muss mich vor dem eigentlich verstecken. Ich bin hier nicht sicher. Und diese Phase von Januar bis Mai, ja, habe ich mich einfach verlassen gefühlt. Und
also ich muss mal sagen, es tut mir in der Seele leid, dass ich da kein Gespür für hatte, dass ich dich nochmal anspreche, dass ich nochmal nachfrage, wie geht's dir? Ich erkläre dir auch nochmal, wie es gelaufen ist. Das ist nicht gelaufen. Das habe ich nicht gemacht. Das finde ich auch nicht in Ordnung von mir.
Danke. Ja.
Zuhören klingt einfach. Ist es aber nicht. Es verlangt, die eigene Unsicherheit auszuhalten. Nicht sofort einzuordnen, nicht zu relativieren, nicht zu beschwichtigen.